ARD Sounds.
TNT. Hallo Leute! Hi. Wie geht's? Ich bin Livia.
Ich bin Romina.
Und wir erzählen in diesem Podcast immer Freundschaftsgeschichten aus der Community. Eine Person liest der anderen eine Story vor und die andere reagiert darauf. Ihr hört den Podcast immer zuerst bei ARD Sounds, by the way. Und wie geht's dir heute?
Mir geht's gut, nachdem ich gestern kurz Crashout gegangen bin.
Ich hab's ein bisschen mitbekommen von jemand anderem, der mir das erzählt hat.
Ja, ich lag gestern so, bestimmt, keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl, eine halbe Stunde im Bett und hab so geweint. Aber so geweint, dass ich kaum Luft bekommen habe, geweint.
Oh.
Frag jetzt einfach nicht, warum.
Weil ich also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, warum?
Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Das war so dann einfach so ein Gefühl in mir, PMS, ich bekomme meine Tage und ich glaube, ich bin gerade einfach, meine Hormone sind gerade am Peak von Stimmungsschwankungen.
Ja.
Weil es war auch wirklich zwischendurch, hätte ich lachen können. Aber ohne Witz, ein bisschen Psycho.
Ja.
Aber ja, hat dann doch nicht, Glückshormone haben nicht gereicht, um zu lachen in dem Moment dann. Ja. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass meine Augen heute angeschwollen sind, weil es war abends. Und manchmal, wenn man doch abends weint, sind am nächsten Morgen so die Augen richtig angeschwollen. Und heute Morgen, ich bin so aufgewacht und habe erstmal so meine Augen angefasst.
Aber ich finde, man merkt das schon. Ich bin auch beim Augen aufmachen, ja.
Ja, und heute geht es mir auch wieder besser.
Schön.
Also das war wirklich einfach Stimmungsschwankungen.
Ja, solange nicht wirklich irgendwas ist, was dich belastet, sondern das muss manchmal einfach so raus. Ich habe das auch.
Ich glaube, das waren so, checkst du, manchmal sind so ein paar kleine Sachen da.
Ja.
Dass ihr bald, also unsere Freundesgruppe ist bald so im Urlaub und ich habe gesagt, ich bin nicht dabei, weil ich Geburtstag habe halt und ich meinen Geburtstag eigentlich woanders feiern wollte. Dann habe ich aber realisiert, okay, kann ich machen, aber dann bin ich halt ohne euch alle. Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt lieber? Bleibe ich dann vielleicht doch lieber in Köln? Und dann hat es mich so traurig gemacht irgendwie.
Aber
so.
Wir wären ja an deinem Geburtstag sowieso wieder in Köln.
Ja, aber ich wäre halt gern, wir wären eh schon im Urlaub. Wir hätten nur zwei Nächte länger bleiben müssen. Da hätten wir meinen Geburtstag da feiern können.
Ja, ja, das Problem ist, wir wollen etwas verlängern. Wir sind beruflich irgendwo und wollen das dann noch ein bisschen privat verlängern. Und es wären halt, ich glaube, 6 Tage, die wir bleiben müssten, damit wir Rominas Geburtstag da feiern können. Und ich hätte da auch auf jeden Fall Bock drauf. Also ich hätte es sofort gemacht.
Ja, du und Hannes, ihr habt für Ja gestimmt. Aber allen anderen ist es halt, ich check's ja auch, zu teuer.
Ja.
Oder Emilys Freund hat dann noch Geburtstag, deshalb muss die nach Hause.
Ja, sonst feiern wir halt in Köln. Ich meine, so eine geile Party bei uns in der WG ist auch immer cool. Wir haben letzte Woche auch eine Party gefeiert. Die war ultra geil.
Ja.
Es ist das Coolste und es ist auch ein bisschen wie im Urlaub.
Ja. Ich habe nur die letzten 2 Jahre an meinem Geburtstag geweint.
Oh.
Will nicht drüber reden.
Ah, und deinen letzten kann ich mich noch erinnern.
Meine letzten 2 Geburtstage waren ganz schlimm.
Und deinen vorletzten kann ich mich auch noch erinnern.
Da bin ich zu dir gekommen morgens, da wolltest du mir Pancakes machen und so, aber ich habe voll geweint. Ja. Und meine letzten beiden Geburtstage waren
stimmt.
Also so der Einstieg war doof. Der letzte hat dann schön geändert, weil mein Ex-Freund sich damals was Tolles überlegt hat.
Ja.
Eine Überraschungsparty, aber nein, ich will jetzt mal die Sau rauslassen. Ich will mal gute Laune haben an meinem Geburtstag.
Weißt du, was es für ein Wochentag ist, dein Geburtstag?
Weißt
du
schon?
Ja, okay, können wir mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, was ich an meinem Geburtstag mache. Vielleicht bleibe ich auch in Köln.
Oh, echt?
Ja, weil wir sind ja bis zum 22. irgendwo. Also das ist so ein Überraschungstrip, Leute. Keine Ahnung.
Das nervt mich.
Hannes und Jeremy haben uns schon vor 2 Monaten gesagt, dass sie einen Überraschungstrip für uns geplant haben. Oder beziehungsweise eine Überraschung. Genau, sie sagen nicht Trip. Eine Überraschung.
Aha.
Und dann sollte die eigentlich diesen Monat, also im August, vom 16. glaube ich, bis zum blablabla 26. oder sowas stattfinden. Nee, anders. 6. bis 16. Und am 5. ich komme extra aus der Heimat wieder hierher gefahren, weil ich wusste, okay, morgen geht's los oder morgen startet diese Überraschung. Und dann wurde sie abgeblasen, ganz spontan. Aber ist wohl was dazwischen gekommen, ist jetzt auch nicht so wild, aber es wurde jetzt auf jeden Fall verschoben auf September. Genau, und dann kommen wir ja erst 2 Tage vor meinem Geburtstag wieder zurück oder es ist dann erst zu Ende und dann mal gucken, ob ich mir halt auch diesen Stress geben will, dann direkt wieder weiter und so die Stars. Mal gucken. Wird bestimmt trotzdem
machen
gut,
unsere Geburtstage. Alles, ne? Ja, genau. Und wie geht's dir?
Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's eigentlich gut. Ich habe gestern sehr früh geschlafen, weil ich irgendwie voll am Arsch war.
Witzig. Ich saß noch auf dem Balkon, sorry, ja. Und habe euch noch so diskutieren hören und du warst so, den. Und dann war Jeremy so, du pennst jedes Mal ein, wenn wir einen Film gucken. Hast du gesagt, stimmt doch gar nicht. Dann ja. Hat er gesagt, doch stimmt wohl, jedes Mal schläfst du ein.
Es stimmt halt leider.
Ich meine, du hast so dagegen gehalten.
Nee, Schatz, hier, ich gebe es jetzt zu, ich schlafe immer ein, wenn wir Filme schauen. Nee, ich weiß auch nicht, wir gucken dann halt immer erst voll spät und es muss mich schon richtig dolle fesseln, dass ich so richtig aktiv dabei bleibe und dann ist es so kuschelig und ich lehne mich so an ihn an und dann schlafe ich halt ein, mein Gott. Und was steht sonst die nächsten Tage bei dir an? Ich weiß ja, du fährst in die Heimat, aber wofür alles so?
Ich fahre in die Heimat, weil mein Neffe, Leute, ich bin Tante. Alle, die es nicht wussten, aber schon ein Jahr, also ist jetzt keine Überraschung gerade. Seit fast, also ein bisschen über ein Jahr bin ich schon Tante. Und der Kleine wird getauft.
Mhm.
Und dafür fahre ich in die Heimat.
Musst du da dann auch so was machen oder unterschreiben oder so, weil du Patentante bist?
Also, ich bin zwar, wow, ich habe ein Haar im Auge. Ich bin zwar Patentante. Aber ich bin nicht mehr in der Kirche, ich bin ausgetreten und ich bin auch nicht gläubig und deshalb kann ich nicht so richtig kirchlich mäßig, checkst du, ich kann nicht richtig seine Patentante sein, das ist mehr symbolisch bei uns.
Okay.
Aber ich werde an der Taufe trotzdem was vorlesen. Ich sag dir ehrlich, war ein bisschen schwer für mich, weil die, also Lea, das ist die Mutter von ihm, die Frau von meinem Bruder, ne, die hat in unserer Familiengruppe geschrieben, so ja, hat jemand Lust, sowas vorzulesen, hat es dann geschickt und das wäre so ein richtiger Psalm so mäßig gewesen. Mhm. Habe ich gesagt, ey, hör zu, ich habe kein Problem damit, das vorzulesen. Also, wenn dir das was bedeutet, ich lese es gerne vor.
Ja.
Nur für mich hat halt, was ich da lese, keine Bedeutung.
Ja.
Also, checkst du, das ist wie, keine Ahnung, ich sag halt was, aber ich glaube nicht an das, was ich sage. Ja. Und wenn sie es gerne einfach aus meinem Mund hätte, kann ich es machen.
Mhm.
Aber ich habe gesagt, ich glaube halt jemand anderes, der einfach auch glaubt, ist doch schöner, wenn der es dann macht. Aber ich lese trotzdem so eine kleine Fürbitte vor.
Mhm.
Das ist aber so, das schreibt man selbst quasi und da sagt man einfach, was man ihm wünscht quasi.
Okay.
Basic. Und das ist ja schön, weil ich wünsche ihm so einiges für sein Leben.
Ja, das glaube ich.
Und dein Freund hat heute Morgen geschrieben jemandem.
Jemandem geschrieben.
Jemandem geschrieben, ob wir an den See gehen wollen heute.
Richtig, das stimmt.
Ja?
Warum bist du so überrascht?
Was? Ich weiß nicht, also erstens, haben wir noch nie was zu viert gemacht.
Das stimmt. Oder? Vielleicht mal frühstücken oder so. Ja, nee, wir waren schon mal zusammen frühstücken. Doch. Ist noch nicht lange her. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Da waren wir zu viert.
Wo?
Bei Frau Maha.
Ah, ich erinnere mich auch. Ja. Ich erinnere mich auch. Ja, du hast recht. Ja, nee, voll schön. Ich freue mich voll. Und auch so, eigentlich bin so ich immer die, wollt ihr mit uns dahin gehen? Wollt ihr mit das machen?
Ja.
So, dass mal von euch da kommt, ey, wollen wir mal an den See gehen.
Ja, es stimmt.
Freut mich voll.
Aber Jeremy hatte irgendwie die letzten Tage schon so Lust, ans Wasser zu gehen. So jeden Tag hat er gesagt, ich wäre jetzt so gern am Wasser. Also so auch im Wasser und so, so See oder sowas.
Mhm.
Und dann dachten wir, heute bietet es sich ja eigentlich ganz gut an, weil wir heute alle nicht so viel zu tun haben. Und ja, Hannes ist in der Heimat, Leute. Also die vierte Person ist nicht
Alter,
Hannes.
Krass. Guck mal, dass man sagt, heute haben wir nicht viel zu tun. Wir haben heute Podcast-Aufnahme. Wir haben heute einen Dreh. Wir haben heute ein Bewerbungsgespräch. Und wir müssen noch für uns drehen.
Ja, und noch eine Koop auch drehen.
Und noch eine Koop drehen. Und an so einem Tag und schneiden und bearbeiten. Und an so einem Tag sagen wir ja, heute haben wir nicht so viel zu tun. Heute können wir an den See gehen.
Ja, das stimmt. Wir können halt auch erst um 17 Uhr an den See gehen. Aber naja.
Ja, nee, ich glaube, man kann mal einfach mal ein bisschen Tee spillen.
Ja.
Der Podcast hier ist ja nicht umsonst TNT.
Nee, ist so.
Der Tee muss
spill
auch
it,
kommen.
Spill it, ich will es hören. Ich weiß es eh schon, aber irgendwie bin
Leute,
ich trotzdem aufgeregt.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ja, ich bin aktuell am Daten. Ich habe aktuell einen Macker um mich rum, ziemlich viel die meiste
ziemlich
Zeit.
Viel.
Und auch schon etwas länger, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich halte das auf jeden Fall aktuell noch raus aus der Öffentlichkeit. Solange das nichts Hand- und Greiffestes ist, sagt man das so? Hand und.
Solange es noch kein Hand und Fuß hat.
Hals- und Beinbruch. Ach, egal. Egal, auf jeden Fall. Ja, ich werde das jetzt erstmal. Also, ich habe auch nicht vor, das öffentlich zu machen.
Mhm.
Aber langsam geht's halt so los, dass wir so auf der Straße sind.
Ja,
oder
normal.
Auf Partys. Ich sag ehrlich, die ersten, also es geht jetzt schon mehrere Monate.
Ja.
Und schon Jahre.
Ja, Jahrzehnte. Nee,
geht schon fast länger. Und am Anfang war immer so, dass wir in der Stadt geguckt haben oder in der Öffentlichkeit halt, dass man nicht erkennen könnte, dass wir uns überhaupt kennen.
Irgendwie krass.
Dann sind wir so richtig so nur nebeneinander gelaufen, so waren auch schon am See zusammen. Dann wurde ich da am See erkannt, dann haben wir da am See getan, als würden wir uns nicht kennen. Und letztens waren wir aber auf einer Party, also das war jetzt wirklich erst vorletztes Wochenende. Da waren die Kölner Lichter, schon mal was davon gehört?
Ja, ja.
Da warst du nämlich nicht da.
Genau.
Ein Feuerwerk auf dem Rhein, wusste ich nicht, dass es sowas gibt hier. Aber war dann auf jeden Fall, da waren wir auf so einer Party so alle zusammen, Hannes, ich, andere Menschen, mein Macker. Und da war es das erste Mal, dass ich so, dass ich mir so dachte, scheiß drauf, ja. Digga, die Menschen, die jetzt hier sind, Glückwunsch, ihr habt jetzt Spoiler, ihr seid jetzt gespoilert, ihr dürft ihn jetzt sehen, ihr wisst jetzt, dass ich aktuell einfach auch date, aber ganz ehrlich, ich bin auch nur ein Mensch.
Ja.
Ich bin auch nur ein Mädchen. Ich lebe auch zum ersten Mal dieses Leben und ich darf auch daten. Nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe.
Nee, was soll es überhaupt, also was soll es überhaupt für einen Nachteil haben, wenn ich da Leute dann mit ihm sehen?
Ich weiß nicht, aber ich sag dir ehrlich, am Anfang, ich hatte echt so ein schlechtes Gefühl. Es fühlt sich so ein bisschen an, einfach weil einen alle kennen. Also alle kennen, ne?
Jeder kennt Romina.
Aber, jeder kennt mich. Nein, aber so, weil man auf die Straße geht und einfach erkannt wird und irgendwie hat man so eine Bringschuld, dass die nichts sehen dürfen, was sie nicht wissen und dass ich es erst öffentlich erzählen muss und dann dürfen sie es erst sehen.
Okay, ja,
das fühlt sich so ein bisschen wie Hintergehen der Fans an. Aber ja, das hat halt auch, checkt ihr, dass es für mich auch voll schwer war, dann irgendwie so zu überlegen, wie wäre es denn im Ernstfall? Wenn man in der Öffentlichkeit kein einziges Mal irgendwie Händchen halten kann oder zusammen kichern kann.
Ja, das wäre tot.
So, ja, aber das, so war es jetzt die ersten Monate die ganze Zeit. Und dann habe ich die ganze Zeit, habe ich so gedacht, ich weiß gar nicht, wie es ist und ich werde es nicht rausfinden, wenn ich jetzt nicht einfach mal anfange drauf zu scheißen.
Ja.
Und seitdem kacke ich ein bisschen mehr drauf.
Ja, finde ich
also
gut.
Also Leute, falls ihr mich mal in der Stadt Händchen halten seht, macht davon bitte keine Bilder, lasst das unsere Privatsphäre sein. Aber ja,
sowas ist auch weird, Leute.
Ja.
Also generell immer so dieses unauffällige Fotografieren finde ich irgendwie echt komisch. So komm entweder her oder lass es.
Ja.
Aber ja, so dieses unauffällige Fotografieren, macht das nicht.
Macht's nicht. Nicht bei uns, nicht bei jemand anders.
Ja.
Das ist nicht so cool. Ja, genau. Und schön. Na gut, mit dem gehen wir heute an See zu vier zum ersten Mal.
Ja.
Hannes ist nämlich nicht da. Hannes ist in der Heimat. Wir schließen ihn nicht aus. Er würde selbstverständlich mitkommen an den See oder wäre zumindest dazu eingeladen. Aber der ist bei seinen Eltern. Der grillt sich heute 101 Kilo Steak.
100 Kilo Steak, Alter!
Ein Kilo Steak mit seinem Papa.
Ja.
Jeder isst 500 Gramm Steak.
Ja, das macht mein Papa auch.
So geil. Hat da mal wieder Bock drauf. Ja, okay. So, willst du noch was erzählen?
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Dann habe ich mal eine Frage.
Okay.
Wie oft lügst du am Tag?
Oh. Ich würde sagen, dass ich von Grund auf ein recht ehrlicher Mensch bin. Also ein ehrlicher Mensch.
Aha, nicht heute recht schon ehrlich. Gepupst?
Ja.
Hat schon gekackt?
Ja. Ich kacke immer morgens. Nur, dass ihr es wisst.
Okay, na gut. Also,
ja. Darf man das noch? Darf man als Frau noch kacken gehen? Oh mein Gott.
Ich weiß nicht.
Ja, ja.
Also ich mach's nicht, aber you do you.
Ja, ja. Nee, also ich würde sagen, ich lüge, boah, keine Ahnung, 0,5 Mal am Tag, vielleicht so jeden zweiten Tag mal so eine Kleinigkeit vielleicht. Also bewusst würde ich sagen, gar nicht. Weil ich nie jetzt bewusst so mir denke, okay, jetzt lüge ich.
Ich habe gestern mal gegoogelt. Nämlich, wie oft durchschnittlich ein Mensch am Tag lügt oder so in der Woche.
Okay.
Was denkst du, war die Antwort? Also was denkst du, ist die Antwort für die Allgemeinheit?
Ich denke, dass da halt so unterbewusste Lügen mit reinzählen. Also jetzt nicht so böswillige Lügen, sondern halt auch so diese bisschen Notlügen. Vielleicht so dreimal die Woche?
Ich weiß die Antwort nicht mehr.
Okay. Gut, dass du es erzählt hast.
Ja, weil ich gerade nicht mehr weiß, ob es am Tag oder. Nee, ich glaube, es war nämlich. Achtung, es war nämlich so. Durchschnittlich lügt ein Mensch null Mal am Tag. Also so prinzipiell. Aber wenn man so auf die gesamte Menschheit sieht, sagt man so ein bis zweimal täglich. Aber das ist halt auch, erstens muss man halt gucken, wo fängt für einen Lügen an.
Ja.
Also ist es auch schon eine kleine Notlüge oder wenn man sich nicht mehr richtig an was erinnert und es irgendwie anders erzählt, ist das gelogen?
Nee.
So Sachen, ja, das stand halt in dem Beitrag
ja,
so.
Ja, ich sag doch nur meine Meinung.
Okay. Und dann gibt es halt auch natürlich Menschen, die mehr lügen und es gibt Menschen, die weniger lügen.
Ja, klar.
Und deshalb kann man das nicht so auf einen Durchschnittsmensch sagen.
Mhm.
Ich lüge so 20 Mal am Tag, würde ich sagen.
Ja, ungefähr.
Nee, ich lüge auch nicht mehr.
Ja,
ich habe früher ganz oft zu Notlügen gegriffen.
Mhm.
Sehr oft sogar in Situationen, in denen es absolut nicht hätte nötig sein müssen. Deshalb ist an der Stelle auch die Frage, ist es denn eine Notlüge, wenn sie nicht nötig ist?
Nee.
Ich glaube nämlich auch nicht.
Also es kommt ja auch immer drauf an, Notlügen nimmt man ja auch manchmal zum Beispiel, um Leute nicht zu verletzen. Und es ist vielleicht auch nicht notwendig, in dem Moment zu lügen, um die Person nicht zu verletzen, aber du willst der Person halt nichts.
Würde ich dann aber auch als Notlüge abstempeln.
Okay.
Ja, doch. Ich glaube, alles, was einen so aus einer Situation rausrettet oder so, ist irgendwie eine Notlüge. Mhm. Und das ist ja auch, wenn du jemanden verletzen würdest.
Ja, das stimmt.
Aber ja, ich hatte damit früher ein bisschen größeres Problem. So wirklich, also Quatsch, Leute. Also jetzt nicht mal bewegende Dinge, sondern Kleinscheiß. Also wirklich, ich wurde gefragt, was hast du gerade gegessen? Und ich sag Burger, aber es war Pizza.
Ja.
So Zeug.
Ja.
Einfach so kleine Lügen. Und danach dachte ich so, Mann, warum? Warum lüge ich ständig? Und dann bin ich in Therapie gegangen und jetzt geht's mir schon viel besser.
Ja.
Und eben weil ich aber dieses Problem so hatte, ziemlich dolle, und mich da natürlich gut reinversetzen kann, finde ich, habe ich heute eine sehr interessante Geschichte dabei. Man kann sich jetzt vielleicht schon denken, worum es in der Geschichte heute geht.
Lügen vielleicht? Also das wäre jetzt so meine Wahl, Lügen?
Ich verrate es noch nicht.
Okay.
Ich will es auch nicht verraten.
Okay.
Du wirst es gleich hören. Aber ich finde heute ganz interessant, weil es heute mal andersrum ist. Irgendwie sonst ist es immer so, dass wir die Person, die uns die Geschichte schreibt, gut nachvollziehen können.
Mhm.
Meistens so, es gibt ja meistens in den Geschichten so eine, die ein bisschen besser dasteht, eine, die ein bisschen weniger gut dasteht. Nicht in allen, aber ein paar ist das so. Und meistens können wir die, die besser dasteht, so nachvollziehen und sagen so, boah, was hat die andere gemacht, warum macht man sowas? Aber heute, auch wenn ich beide Sichten nachvollziehen kann, kann ich mich ultra dolle in die
schlechtere Rolle
Position
quasi.
Der schlechteren Rolle in der Geschichte hineinversetzen.
Okay.
Und deshalb finde ich es ultra interessant. Ich glaube, wir können sehr viel über diese Geschichte reden.
Krass. Da bin ich ja mal sehr gespannt.
Ja, aber ich glaube, du hast da auch deinen Senf so ein bisschen abzugeben.
Okay.
Und bevor es aber losgeht, noch eine kleine Info. In dieser Story war es uns nämlich wichtig, dass wir mit dem Rat einer Psychologin rausgehen. Und deshalb werdet ihr teilweise noch die psychologische Psychotherapeutin Anna Esser hören. Falls ihr Hilfe braucht oder ein offenes Ohr, dann findet ihr Hilfsangebote in den Shownotes. Und die Namen aller Personen haben wir für diese Podcast-Folge geändert. Hey. Bist du eine gute Freundin von Madeline? Falls ja, hätte ich mal eine Frage. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Als Elena die Nachricht in ihren Instagram-DMs entdeckt, runzelt sie die Stirn. Sie kennt den Typen nicht, der ihr da schreibt und sie kann sich auch nicht daran erinnern, dass ihre beste Freundin Madeline je etwas über ihn erzählt hat. Aber trotzdem ist sie neugierig, was der Mann fragen möchte und sie beginnt das Gespräch mit ihm. Er fragt Elena, ob sie wisse, was mit Madeline ist. Er hätte viel Kontakt zu ihr gehabt, aber seit ein paar Wochen, sage sie, ihr gehe es nicht gut und jetzt melde sie sich gar nicht mehr. Elena hat jetzt nur noch Fragezeichen im Kopf. Madeline ist doch noch in einer Beziehung, wieso schreibt sie mit jemand anderem und wieso sollte es ihr nicht gut gehen? Sie hat doch erst vor kurzem mit ihrer besten Freundin geschrieben und da wirkte sie normal. Klar haben die beiden Mädchen nicht mehr so viel Kontakt, seit Elena die Uni pausiert hat. Trotzdem würde Madeline ihr sagen, wenn was wäre, da ist sich Elena eigentlich sicher. Sie sind schließlich beste Freundinnen. Noch ahnt Elena nicht, dass die Unterhaltung mit dem Mann alles in Frage stellen wird, was sie über ihre beste Freundin zu wissen glaubt. Und schon bald muss sich Elena nicht mehr fragen, warum Madeline sich so verhält, sondern wer ihre beste Freundin eigentlich ist.
Oh, okay.
Alles beginnt Ende 2022, als Elena und Madeline sich in den ersten Tagen ihres Lehramtsstudiums an der Uni kennenlernen. Elena ist Anfang 20 und sie kann sich am Anfang nicht wirklich mit den anderen Mitstudierenden identifizieren. Sie sticht mit ihrem Make-up und ihrem Style aus der Gruppe heraus, aber durch ihre ruhige Art fällt es ihr schwer, Kontakte zu knüpfen. In den Kursen hat sie immer wieder Blickkontakt mit einem Mädchen, das ähnlich auftritt wie sie und mit ihr fast die einzige ist, die geschminkt in den Unterricht kommt. Sie kann sie zuerst nicht leiden und denkt sich, sie wäre arrogant und eher schickimicki. Wie Elena ist auch Madeline oft allein unterwegs und scheint auch noch keinen wirklichen Anschluss gefunden zu haben. Es braucht erst einen gemeinsamen Kurs, in dem sie durch Zufall nebeneinander sitzen, dass die beiden endlich miteinander sprechen. In diesem Kurs rülpst Madeline aus Versehen und es ist ihr wahnsinnig peinlich. Elena merkt, dass sie das Mädchen falsch eingeschätzt hat und sie muss lachen. Es ist der ideale Icebreaker, denn auch Madeline muss grinsen. Die Mädchen kommen ins Gespräch und es dauert nur ein paar Tage, bis sie Freundinnen werden. Es ist ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Sofort verstehen sich Elena und Madeline gut, sie schicken sich nach der Uni Audios und es scheint keine Gesprächsthemen zu geben, die zu peinlich oder zu privat für sie sind. Es fühlt sich einfach leicht an. Sie haben den gleichen Humor, die gleichen Ansichten und Interessen über Musik und Mode. Beide sind sogar fast zur gleichen Zeit mit ihrem Partner zusammengekommen. Schon nach kurzer Zeit hat Elena den Eindruck, als würde sie Madeline schon ewig kennen. Mit keiner anderen Freundin hat sie sich jemals so verbunden gefühlt. Sie können genau so zueinander sein, wie sie sind. Die Mädchen sind nach dem ersten Semester so gut befreundet, dass sie ihre Kurse zusammenlegen. Kurse, ne, war das Wort.
Mhm.
Sie verbringen jede Pause, jede Vorlesung, jede Prüfungsvorbereitung miteinander. Elena kann sich keine schönere Freundschaft vorstellen, aber kurz darauf wird sie anfangen, an genau dieser Verbindung zu zweifeln. Es ist inzwischen das dritte Semester. Elena und Madeline sind seit fast einem Jahr befreundet. Wenn die beiden zusammen sind, lachen sie viel, erzählen sich alles und Elena hat keinen Grund, ihrer besten Freundin zu misstrauen. Und trotzdem gibt es immer wieder diese Momente, die diese Idylle zerstören, die sich für Elena rückblickend nicht richtig angefühlt haben. Es sind keine großen Streitigkeiten und zuerst auch keine offensichtlichen Lügen, sondern eher kleine Situationen, die komisch sind. Und jedes Mal redet sich Elena danach ein, dass sie wahrscheinlich einfach zu viel hineininterpretiert hat. Da ist zum Beispiel diese Gruppe von Mädchen aus dem Studiengang. Sie haben einen ähnlichen Style und Elena versteht sich gut mit ihnen. Es ist eine oberflächliche Freundschaft, aber mehr muss daraus auch gar nicht werden. Sie hat ja schließlich ihre beste Freundin. Aber bei Madeline ist das anders. Wenn die beiden alleine sind, lästert sie oft mit Elena über die Gruppe, macht sich über ihr Verhalten lustig oder verurteilt die Girls, weil sie so oft feiern gehen. Aber sobald sie in den Kursen mit diesen Mädchen spricht, ist sie wie ausgewechselt. Sie lacht mit ihnen, ist interessiert an allem, was sie sagen, tuschelt auch manchmal und wirkt auf Elena so, als ob sie zu ihnen gehören wollen würde. Manchmal passiert es auch, dass Elena dazukommt und sie das Gefühl hat, es würde Madeline stören, dass sie gerade da ist. Elena versteht das nicht. Wieso verhält sich ihre beste Freundin so, wenn sie die Mädchen gar nicht mag? Und die Situation zum Beispiel kann ich auch ultra gut nachvollziehen.
Mhm.
Nämlich Achtung. Ganz oft ist es einfach Neid, wenn du andere Mädels so, vor allem aufgrund von so äußerlichen Sachen, so, weil die
Spaß haben.
Ja, weil die Spaß haben, weil die lachen. Machen. Genau.
Ja.
Das ist ganz oft einfach nur Neid und Unsicherheit mit sich selbst.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, ich meine, ich bin keine Therapeutin, Leute, ne? Nicht, dass ihr das jetzt hier denkt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie einfach ziemlich, ziemlich unsicher mit sich selbst ist, was auch in der Geschichte, finde ich, noch sehr deutlich zum Vorschein kommt.
Ja.
Und deshalb so ein bisschen sich getriggert fühlt, wenn Mädels irgendwie selbstsicher sind, wenn Mädels so eine tolle Freundesgruppe haben, weil das vielleicht einfach Dinge sind, die sie nicht hat.
Ja, und eigentlich findet sie die voll cool.
Genau, heißt, sie redet die nur schlecht, sie lästert nur über die, weil sie neidisch ist, weil das irgendwie so ihre Art ist. So.
Um sich wahrscheinlich irgendwie besser dann zu fühlen.
Genau, sie redet das quasi schlecht, aber tief im Inneren wäre sie auch gerne Teil davon, wäre gerne so wie die. Und deshalb, wenn sie so die Chance hat, mit denen zu sein, checkst du, ich finde, das macht ultra viel Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass es schon viele relaten können. Ich glaube, viel zu viele Mädels vor allem da draußen, auch Männer, aber ganz, ganz viele Mädels sind, glaube ich, leider so unsicher mit sich selbst.
Oder es ist ja vielleicht auch immer nur so ein bestimmter Punkt. So zum Beispiel, also in dem Fall kann es schon sein, dass sie auch super unsicher mit sich ist, aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich würde von mir aber sagen, dass ich jetzt nie so richtig unsicher war, außer vielleicht auf so Kleinigkeiten. So zum Beispiel war ich früher immer ein bisschen besser beisammen, also ich hatte ein paar Kilos mehr. Checkst du, wie ich meine? So, dass es
ja, natürlich. Also man muss ja nicht komplett mit sich unsicher sein.
Ja,
das
ja, ja.
Kleinigkeiten sein, keine Ahnung.
Oder wenn man besser in der Schule ist oder so.
Ja.
Ja.
es kann ja alles sein. Ich glaube aber, dass Madeline auf jeden Fall insgesamt ein sehr unsicherer Mensch ist. Das war mir direkt, also das habe ich so zumindest interpretiert, als ich die Geschichte gestern gelesen habe. Und deshalb kann ich auch das Verhalten jetzt ziemlich gut verstehen. Auch wenn das also nicht, dass ihr denkt, wir sind zum Beispiel gar nicht so. Wir lästern nicht gerne, wir beide, würde ich sagen.
Ja.
War auch noch nie besonders dolle so. Früher, klar, wenn man jünger war, mal ein bisschen mehr.
Und früher gab es auch irgendwie mehr Menschen, die man nicht so mochte. Ich habe heute niemanden mehr, den ich nicht mag, so in meinem Leben. Checkst du, wie ich meine? Mhm. Also warum sollte ich? Aber früher warst du vielleicht auch gezwungen, in der Klasse zu sein mit Leuten, die du nicht so magst. Und dass du dann über die lästerst, beziehungsweise halt mit deiner besten Freundin deine Meinung über die sagst, ist ja auch irgendwo verständlich. Aber heute habe ich irgendwie gar niemanden mehr so in meinem Leben, den ich nicht mag.
Nee, man hat jetzt halt auch aussortiert. Ne? Man ist jetzt nur noch mit den Menschen, die man wirklich gerne um sich rum hat. Macht ja auch voll Sinn.
Okay, bin gespannt, wie es weitergeht. Genau.
Sie spricht Madeline mehrmals darauf an, wenn die beiden wieder alleine sind, aber ihre Freundin scheint das Problem nicht zu verstehen. Zumindest spielt sie die Situation immer wieder herunter. Wir hätten in dieser Folge auch gerne die Sicht von Madeline gehört, aber sie wollte nicht mit uns sprechen. Stattdessen geht es in dieser Podcast-Folge allein um die Sicht von Elena. Elena versucht, dem Verhalten von Madeline anfangs nicht viel Beachtung zu schenken. Klar, es ist komisch, aber vielleicht hat ihre beste Freundin einfach einen Grund, den sie nicht mit ihr teilen möchte. Solange aber alles gut in der Freundschaft ist, und das ist es, schiebt Elena das komische Gefühl einfach beiseite. Madeline schläft weiterhin jeden Tag in ihrer Wohnung im Studentenwohnheim und ihr gemeinsamer Alltag ähnelt dem einer kleinen WG. Alles ist wie immer zwischen ihnen. Aber als sie an einem Tag auf Elenas Bett liegen und jede für sich durch ihr Handy scrollt, fällt Elena etwas Merkwürdiges auf. Etwas, das die Freundschaft der beiden langsam anfangen lässt zu bröckeln. Als Elena zufällig auf Madelines Display schaut, bleibt ihr Blick plötzlich hängen. Ihre Freundin ist gerade auf ihrem eigenen Profil und tippt auf ihre Story-Highlights. Elenas Augenbrauen ziehen sich zusammen. Seit wann hat Madeline Highlights? Sie kann sich nicht erinnern, diese Bilder jemals gesehen zu haben. Und als sie bei sich das Profil ihrer Freundin aufruft, wird ihr keines dieser Bilder angezeigt, die Madeline sich gerade anschaut. Elena spricht sie sofort darauf an, aber das Mädchen sagt nur, dass sie nicht blockiert habe, dass es wohl ein Fehler von Instagram sein muss. Elena möchte ihr glauben, es ist ja ihre beste Freundin, aber trotzdem geht das Gefühl nicht weg, dass Madeline sie anlügt. Und da mal ganz kurz, Digga, wie oft hat man das früher gesagt, irgendjemand blockiert oder man wurde von jemand blockiert und der Mensch meinte dann so, nee, das muss ein Fehler von Instagram sein. Ich glaube,
so
viele Fehler, wie Instagram zugeschoben wurden, kann Instagram gar nicht machen.
Das ist schon random. Also die Highlights, die hast du doch für andere Leute, dass man die sieht. Und ich weiß, dass es bei Instagram so geht, dass man nur die Highlights blockiert für bestimmte Leute zum Beispiel. Ne?
Genau.
Aber voll komisch.
Ja, also ich habe es auch bis zum Ende der Geschichte nicht ganz gecheckt, was das mit diesen Highlights so ganz auf sich hat. Also es kommt noch ein bisschen, es kommt noch was dazu. Aber total random.
Ja, und vor allem, wie hoch ist denn bitte die Wahrscheinlichkeit, dass deine beste Freundin mal so auf dein Handy guckt oder so oder das einfach sieht?
Ja.
Das ist ja schon ein bisschen risky, aber okay.
Absolut, ja. Oder auch von einer Freundin drauf angesprochen wird.
Ja.
Also wie oft passiert es, dass ich zu dir gehe und sage, boah, irgendeine Freundin von dir, guck mal, die hat da dieses Highlight, wo war die denn da im Urlaub oder voll die coole Hose oder checkst du?
Ja.
Ist schon das ein oder andere Mal
passiert.
Kann
schon sein, ja.
Also ist doch klar, dass es irgendwie auffällt.
Mhm.
Sie versucht es zu verdrängen, aber als sie es auch ein paar Tage später immer noch beschäftigt, bittet sie eine Freundin, das Profil von Madeline noch einmal aufzurufen. Die Highlights sind wieder da. Alle Bilder, die Elena nicht sehen kann und eine aktuelle Story, die auf ihrem eigenen Handy auch nicht angezeigt wird. Als sie genauer hinschaut, sieht sie auch, dass ihre beste Freundin auf einigen Bildern mittels Bildbearbeitung ihr Gesicht verändert hat und ihren Körper schlanker gemacht hat. Das alles hat Elena noch nie gesehen und es kommt ihr so vor, als lerne sie gerade eine neue Version von Madeline kennen. Zum ersten Mal hat das Mädchen das Gefühl, dass ihre beste Freundin ihr bewusst etwas verheimlicht. Wieso darf sie nicht sehen, was ihre beste Freundin auf Instagram postet? Elena spricht Madeline noch einmal drauf an, aber wieder bekommt sie dieselbe Antwort wie vor noch ein paar Tagen. Daraufhin scheint Madeline sie wieder zuzulassen, denn Elena sieht danach wieder die Stories und manche der Highlights. Digga, wie auffällig. Entweder du musst dieses Instagram-Problem durchziehen oder du hättest gar nicht erst machen dürfen.
Aber wie schade, dass sie das ausgerechnet vor ihrer besten Freundin geheim hält, weil genau die ist doch eigentlich die Person, mit der du dann über sowas sprichst und vielleicht sagst so, ey, keine Ahnung, ich... Oder du zeigst das Bild und, keine Ahnung, du würdest jetzt sagen, oh, da hast du aber ein bisschen nachgeholfen, oder? Und dann sagst du doch deiner besten Freundin, ja, ich bin gerade einfach nicht so zufrieden mit, keine Ahnung, meiner Haut oder ich finde, ich bin ein bisschen zu dick. Und dann redet man da ja drüber und gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, aber kann man sich vielleicht noch nicht eingestehen dann zu dem Zeitpunkt, okay.
Und obwohl sich Elena inzwischen eigentlich sicher ist, dass es kein Fehler von Instagram war, entscheidet sie sich, Madeline zu glauben und sich immer wieder bewusst zu machen, dass ihre Freundschaft wichtiger ist als dieser eine komische Moment. Heute im Interview fallen Elena noch andere Situationen ein, die sie damals nie hinterfragt hat, die für sie rückblickend komisch sind. Da sind zum Beispiel diese Gespräche, in denen Madeline sagt, dass sie neidisch auf ihre Freundin ist. Anfangs verpackt sie das als Scherz, mal als spielerische Abwertung, aber irgendwann sagt sie es Elena auch direkt ins Gesicht. Und das finde ich auch ganz, ganz schwer, weil Neid ist nichts Positives.
Ja.
Ich finde so, ich checke das. Ich habe dir auch schon gesagt, oh Mann, ich bin ein bisschen eifersüchtig. So
würde ich sagen, wenn du neidisch bist, aber du bist trotzdem mit dir selbst zufrieden. Weißt du, wie ich meine? Ich kann trotzdem mal sagen, boah, keine Ahnung, deine Bräune ist so geil. Ich war jetzt so lange nicht in der Sonne, sieht so viel besser aus, zum Beispiel. Mhm. So, aber ich bin trotzdem okay damit, wie es bei mir ist. Aber ich denke, bei ihr ist es schon wirklich so, sie denkt, ihre beste Freundin ist besser und sie fühlt sich schlechter.
Ja.
Und deswegen ist es so ein Konkurrenzding.
Genau, ich glaube halt, Neid ist nur von Menschen in Ordnung, die dich wirklich lieben und die dir wirklich gönnen von Herzen.
Ja.
Aber sonst ist Neid halt einfach nichts Positives.
Ja.
So, genau. Oder es gibt Situationen, in denen Elena auffällt, dass ihre Freundin ihr alles nachmacht. Madeline kauft die gleichen Klamotten wie sie und öfters wirkt es auch so, als ob ihre Emotionen sich an die von Elena anpassen. Wenn sie traurig ist, ist auch Madeline traurig. Wenn sie etwas Krasses erlebt hat, hat auch Madeline schon etwas Ähnliches erlebt. Als sich Elena nach Jahren in einer Beziehung von ihrem Freund trennen will, erzählt sie ihr davon. Wenig später sagt auch Madeline, dass sie sich auch von ihrem Freund trennen möchte, dass es nicht mehr laufe. Bei all diesen Situationen denkt sich Elena erstmal nichts dabei. Die beiden verbringen schließlich die meisten Tage zusammen. Vielleicht haben sie sich einfach über die Zeit angepasst, redet sie sich ein. Was sagst du dazu?
Gibt's, glaube ich, echt oft. Also es spiegelt halt auch wieder diese Unsicherheit einfach wieder. Wahrscheinlich ist Elena so ein bisschen ihr Vorbild. Sie findet sie halt einfach toll, findet gewisse Dinge, die sie macht, toll und will halt ein bisschen so sein wie sie, weil sie keine eigene starke Persönlichkeit hat. Was auch immer der Ursprung davon ist, ob sie in der Kindheit, keine Ahnung, wenig Anerkennung bekommen hat oder in der Schule schlimme Dinge erfahren hat, whatever, irgendwoher muss es ja, denke ich mal, kommen.
Ja, ja.
Aber ja, ich denke einfach, dass sie so ein bisschen als Vorbild nimmt.
Ganz genau, das ist auch meine Sicht.
Ja.
Also ich finde, das ergibt alles so ein Muster, dass sie blockiert hat, damit sie die Storys nicht sehen kann, weil sie eigentlich gar nicht der Mensch ist, der sie ihr vorgibt zu sein, so ein bisschen. Sie will mit ihr so ein bisschen jemand anders sein und das würde nicht mit den Storys oder mit den Highlights übereinstimmen, dass sie sich ihr einfach anpasst, weil sie sie einfach cool findet.
Und sie will halt auch von ihr gemocht werden.
Genau,
wahrscheinlich,
dass sie über die anderen Mädels im Kurs so schlecht spricht.
Mm.
Ich finde, das sind alles so Anzeichen, dass sie einfach wirklich leider wenig Selbstbewusstsein hat.
Boah.
Sehr unsicher mit sich selbst ist. Wie würdest du in einer Situation, in der du merkst, du wirst angelogen von jemand, also jemand ist nicht ehrlich zu dir, wie würdest du das kommunizieren?
Also kommt jetzt drauf an, auf was bezogen, allgemein oder eine bestimmte
jetzt
Situation?
So schon in so einer Situation.
Ja, ich würde mich schon auf jeden Fall, also ich spreche jetzt einfach mal von dir, mit dir mich hinsetzen und versuchen, das ganz vorsichtig und super offen so anzusprechen. Also zu sagen, ey, mir ist in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass du mich vielleicht angelogen hast, zum Beispiel das mit den Highlights. Ich fand das einfach ein bisschen komisch, weißt du, du bist meine beste Freundin und ich will ja gern sehen, was du machst, aber hab dann gesehen, dass du mich da blockiert hast und klar, du hast jetzt gesagt, das ist ein Fehler von Instagram, aber ich habe dann auch bei einer anderen Freundin gesehen, dass sie das sehen kann und halt wirklich so sehr versuchen, so feinfühlig zu sein, dass sie sich verstanden fühlt und nicht so vorwurfsvoll, weil ich glaube, dann blockt man direkt sowieso ab.
Genau, ich glaube auch, dass man dieses Wort Anlügen, ja, angelogen, ja, gut umgehen kann.
Du warst nicht ganz ehrlich.
Indem man, ja, oder man sagt einfach, hey, guck mal, ich verstehe nicht ganz. Du meintest doch, du hast das und das getan, aber ich habe jetzt gesehen, dass es so und so war. Kannst du mir das erklären? Weil so, ich verstehe es nicht.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jemand so sagt, hör zu, also wenn es jetzt auch deine beste Freundin ist, ne, dass du sagst, ich bin nicht sauer. Ich will dich einfach nur verstehen können.
Ja, ja.
Und dazu haben wir auch unsere Psychologin für die heutige Folge einmal gefragt, was sie dazu sagt, wie man am besten jemandem sagen kann, dass man das Gefühl hat, angelogen zu werden. Und da blenden wir einmal ganz kurz eine Sprachnachricht ein.
Einen offenen Raum zu schaffen, wo sich die andere Person eben öffnen kann und vielleicht über diese Befürchtung sprechen kann, dann helfen Ich-Botschaften. Also zum Beispiel, ich fühle mich so und so, wenn du so und so. Oder es könnte auch helfen, einfach mal nachzufragen, hey, du, guck mal, hier sind irgendwie komische Nachrichten. Was hältst du denn davon? Kannst du mir helfen, das einzuordnen? Na, also erstmal nicht irgendwie mit einem Verdacht, was hast du getan und wie konntest du nur, sondern guck mal, könntest du dich bitte dazu positionieren? Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Nur ich finde, eine Sache ist wichtig, und zwar, wir können andere Personen nicht kontrollieren, auch wenn das natürlich der Wunsch ist. Aber ob sich die Person, die gelogen hat, dann tatsächlich öffnet und eine Bereitschaft hat, das zu klären, das hängt nicht komplett an uns und auch nicht daran, wie wir was formulieren.
Ja, genau. Ich finde, sie hat das sehr gut zusammengefasst. Haben wir ja quasi so ähnlich gesagt. Ja. Ich-Botschaften auch immer ein wichtiges Ding. Nicht so, du hast gelogen, du hast das falsch
gemacht. Nicht so konfrontieren, sondern so ein offenes, lockeres, gefühlvolles Gespräch führen, ja.
Ganz genau.
Okay.
Ja, wäre auf jeden Fall in der Freundschaft an dieser Stelle vielleicht mal dringend nötig gewesen, auch von Madeline mal die Wahrheit zu sagen, da mal drüber zu sprechen.
Aber sorry, ich glaube, für jemanden, der dann auch so unsicher ist, da über seinen Schatten zu springen, ich glaube, das fällt auch sehr vielen schwer. Ich glaube nicht, dass die sich dann einfach da hinsetzt und sagt, ja, weißt du, es ist so und so.
Nee.
Sondern ich glaube, du willst diese Mauer aufrechterhalten.
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich damit auch große Probleme hatte. Und das Ding ist einfach, wenn man da so jahrelang drin ist, man ist da irgendwann zu tief drin,
ja,
um das jetzt, also erstmal um es selbst zu sehen, selbst zu erkennen, dass man ein Problem hat, ist meistens der größte Schritt.
Ja.
Wenn man sich lange so einredet, ja, mein Gott, ich bin halt so. Ja, das war jetzt halt eine Notlüge, ich habe das jetzt gebraucht. Es ging jetzt gerade einfach nicht anders. Und man redet sich selbst auch noch gut oder realisiert auch gar nicht, dass man überhaupt ein Problem hat. Denkt so, jeder ist doch so.
Ja.
Also erstmal einzusehen, dass man ein Problem hat. Und dann, selbst wenn man realisiert, okay, ich lüge vielleicht öfter als die anderen oder warum habe ich mir das alles ausgedacht, so jetzt an ihrer Stelle? Dann musst du erstmal noch schaffen, erstmal einzusehen, ich tue es und dann auch, wieso tue ich
so
das?
Reflektieren.
Und dann drüber sprechen.
Ja.
Weil ich glaube, bevor man Dinge so für sich selbst nicht reflektiert hat, ist es auch immer ein bisschen schwer, mit einer Freundin drüber zu sprechen. Weil was willst du sagen?
Ja.
Ja, ich habe dich angelogen. So, checkst du?
Ja,
Und in so einem Fall kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sprechen, dass da eine Therapie sehr viel weiterhelfen kann. Weil ich eben ziemlich so in dieser Situation war und einfach nach 25 Jahren Lebenszeit erkannt habe, dass ich da alleine nicht rauskomme. Ich habe immer wieder gedacht, okay, jetzt Neustart, ab jetzt ändere ich mich, ab jetzt wird alles besser und habe es nie hinbekommen. Und irgendwann ist es, also bei mir ist es leider komplett übergelaufen, hätte nicht sein müssen. Ich hätte mir auch früher Hilfe holen können, aber habe es leider nie getan, weil ich immer dachte, ich bin reflektiert, ich bekomme das alleine hin.
Mhm.
Aber irgendwann war der Punkt da, an dem ich eingesehen habe, nein, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe und das hat mir sehr gut getan. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, woher das überhaupt kommt, dieses Verhalten. Konnte ganz, ganz viel verarbeiten aus meiner Vergangenheit, von meinem aktuellen Verhalten, konnte mich viel besser verstehen und konnte dann auch wirklich so einmal neu starten.
Und das ist mir auch voll aufgefallen. Ich glaube, das hast du auch mal zu mir gesagt, dass seitdem du das alles so reflektiert hast und aufgearbeitet hast, du auch gar nicht dieses Streak brechen möchtest,
genau,
mal zu lügen.
Genau.
So,
weil
ja,
bei mir, also, man kann da offen und ehrlich drüber sprechen. Es hat ein Gespräch gebraucht zwischen Livia und mir. Ein heftiges Gespräch, in dem ich da saß und ihr gesagt habe, hör zu. Ich habe da gelogen, 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 ich habe da gelogen und habe mal alles aufgezählt. Livia war kurz baff, es war kurz crazy, aber ich habe ihr gesagt, ey, ich bin jetzt in Therapie. Es war ein schwerer Schritt. Ich weiß, dass es nicht einfach ist an alle von euch, die vielleicht auf der, oder die es schon hinter sich haben oder die gerade auf dem Weg dahin sind. Es ist nicht immer leicht, jemanden zu finden. Es ist schwer. oder es kann lange dauern, schwer ist es eigentlich nicht. Man muss Anrufe tätigen, die Überwindung kosten können. Aber es ist crazy. Ich bin ein neuer Mensch seitdem. Mhm. Also wirklich, weil ich einfach mal verstehen konnte, woher es kommt. Und glaubt mir, dass das so viel wert ist, wenn ihr irgendwelche Probleme mit euch selbst habt, einfach zu verstehen. Und wenn ihr denkt, ihr versteht's, nee, geht in Therapie. Sprecht da mit jemand drüber, der den Beruf wirklich gelernt hat, und ihr werdet nochmal ganz neu richtig verstehen. Also so verstehen, dass man es auch beheben kann, versteht ihr? Weil mein Ursprung war zum Beispiel jetzt nicht, okay, hör einfach auf zu lügen. So, das hätte ich mir schon die ganze Zeit sagen können. Und das war eben das, wo ich immer dachte, okay, jetzt schaffe ich es, aber hat halt nie geklappt. Aber ich musste den Ursprung kennenlernen, warum ich überhaupt lüge, um den Ursprung zu beheben, um nicht mehr zu lügen. Mhm. Quasi, es ist ultra komplex. Aber mir hat auf jeden Fall professionelle Hilfe sehr, sehr viel weitergeholfen.
Und viele schrecken vielleicht auch erstmal zurück, wenn sie dran denken, boah, ich soll jetzt in Therapie gehen. Aber erstens ist Therapie nie was Schlechtes. Es ist immer das Richtige, an sich zu arbeiten. Und oftmals muss es ja auch nicht dein Leben lang sein. Bei manchen helfen da schon ein paar Sitzungen und dann ist auch wieder gut so. Man muss jetzt nicht zwingend sein Leben lang in Therapie sein.
Leben lang ist leider eh schwer.
Ja, ja, das sowieso. Aber da helfen wirklich auch nur ein paar Gespräche teilweise schon.
Ja, also wird dann natürlich vom Therapeuten eingeschätzt. Ich kann euch mal so ganz kurz einfach ein bisschen erzählen. Wir haben da noch nie so drüber gesprochen.
Ja.
Ihr sucht euch nämlich also quasi entweder, es gibt zwei Wege. Man geht zum Hausarzt und lässt sich quasi, kriegt man da ein Rezept oder man lässt sich halt
diagnostizieren?
Das wird ja noch nicht diagnostiziert, aber überwiesen quasi.
Ah,
oder man kann auch selbst auf die Suche gehen. Man kann auch selbst auf die Suche gehen und jemand finden, der mit der Krankenkasse zusammenarbeitet. Also das eine schließt das andere nicht aus. So habe ich es zum Beispiel auch gefunden, eine Therapeutin, die mit der Krankenkasse zusammenarbeitet. Genau, dann ihr googelt einfach, ihr fragt Freunde von euch, ihr hört euch um, ob jemand kennt. Dann führt man mehrere Gespräche und muss am Telefon so kurz erläutern, was sein Problem ist. Also wirklich so grob zusammengefasst, weil es eben auch verschiedene Arten von Therapie gibt. Weil es gibt auch Therapie, die behandelt, wenn du so ein schlimmes Schicksal hattest zum Beispiel. Mhm. Das ist eine ganz andere Therapie. Es ist eine andere Therapie, wenn du drogenabhängig bist. Das ist so Sachen. Es gibt Verhaltenstherapie, das ist das, was ich gemacht habe. Für so Verhaltensmuster. Genau, und ja, Leute, das kann ein schwerer Schritt sein, auf jeden Fall. Mir ging es damals auch leider wirklich sehr, sehr schlecht. Also ich war da in einem richtig tiefen Loch. Aber ich hatte einfach Unterstützung. Livia hat mir geholfen, immer wieder mal nachgehakt. Auch einfach geguckt, dass ich dranbleibe, ja, dass ich telefoniere, dass ich mich drum kümmere. Andere Freunde, mit denen ich drüber geredet habe, haben mir direkt versucht zu helfen, haben mir Nummern geschickt, haben gesagt, hey, ruf da mal an. So.
Genau, und vertraut euch vielleicht einfach wirklich jemandem an, der da ein bisschen euch vielleicht in den Arsch tritt.
Genau.
Ja.
Genau, und dann geht man dahin, macht man so ein Erstgespräch aus und dann wird halt erstmal geguckt, ob es überhaupt passt. Von beiden Seiten aus, man geht hin, man erzählt grob von seinem Leben, von seinen Problemen. Die Therapeutin wird dann so grob schon mal einschätzen und sagen, ob sie dich therapieren kann oder nicht. In meinem Fall hat es direkt beim ersten Mal geklappt und sie meinte, okay, wir machen direkt die nächsten Termine aus. Und dann hatte ich schon zwei Kurzzeittherapien und warte gerade auf die Verlängerung für meine Langzeittherapie. Also ich bin jetzt schon länger in Therapie. Genau, und das macht dann aber halt die Therapeutin. Also das wird dann, das läuft und läuft und läuft und das wird verlängert oder wird auch nicht verlängert, wenn es euch besser geht, wenn ihr es nicht mehr braucht. Ihr könnt jederzeit abbrechen. Ihr könnt da auch zweimal hingehen und danach sagen, nö, bin raus. Wäre schade drum, wenn man den Schritt schon gegangen ist, aber wenn, dann ist es so. Genau,
das ist so. Ihr könnt auf jeden Fall stolz sein, wenn ihr den Schritt gegangen seid und braucht euch nicht zu schämen, irgendwie in Therapie zu sein.
Also das finde ich auch absolut quatschig. Ja. Das verstehe ich auch gar nicht, warum man sich dafür schämen sollte. Ja. Also ich finde am ehesten jetzt noch an meiner Stelle, ich habe lang überlegt, ob ich in der Öffentlichkeit drüber sprechen soll. Habe es auch noch nie getan, weil man sich angreifbar macht, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Menschen, die hier gerade zuhören, uns so gut wollen, dass die das nie als Angriff gegen mich verwenden werden.
Außerdem hast du ja wirklich an dir gearbeitet und dich verändert. Also ich habe das auch definitiv gemerkt, vor allem auch seit dem Umzug jetzt in Köln irgendwie. Du bist ganz anders, mehr aufgegangen.
Ja, es ist mir auch wichtig. Wie gesagt, ich habe diesen Neustart gemacht, ich habe mich vor Livia gesetzt, habe die Hosen runtergelassen und habe in dem Moment, habe ich mir so gesagt, jetzt keine Lügen mehr. Sonst checkt ihr dann nur eine kleine Lüge und dann denkt man sich, ach egal, jetzt habe ich schon gelogen, jetzt kann ich auch nur den Rest dazu erfinden. So, und das ist Quatsch, weil jetzt ist mal rein Dings und rein Schiff.
Rein Wein.
Rein Wein
einschenken. Wir sind so schlecht und so
ganz schlimm.
Sprichwörtern.
Ja, aber was mir auch geholfen hat, oh mein Gott, noch letzter Tipp. Selbst wenn ihr so einmal klar Schiff gemacht habt und euch vornimmt, nicht mehr zu lügen, seid so ehrlich eurer besten Freundin gegenüber und sagt, hey, ich kann nicht mal versprechen, dass ich nicht nochmal lügen werde. So habe ich es bei Livia auch gemacht, weil ich mich einfach kenne jetzt über die ganzen Jahre hinweg und ich habe gesagt, es kann sein, dass es nochmal passiert. Mir ist einfach nur wichtig, dass es Livia weiß und dass ich direkt danach zu ihr gehen kann und sagen kann, nee, war gelogen gerade. Es war gelogen.
Ich habe auch immer zu Romina gesagt, es ist egal, was du getan hast. Mir ist es immer mehr wert, wenn du ehrlich zu mir bist, als mich anzulügen. Ich bin verletzter, wenn du einfach mich anlügst, als wenn du was Blödes gemacht hast und es mir ehrlich sagst. Und oftmals hat es ja nicht mal mich betroffen oder es war sogar recht belanglos oder so. Und deswegen, ja.
Genau, und wenn man trotzdem, weil ich verstehe, dass es schwer ist, aus so, wenn man das gewohnt ist, immer mal wieder so eine Notlüge zu erfinden oder irgendwas Falsches zu erzählen, es ist schwer, irgendwann einfach so die Wahrheit zu sagen auf Knopfdruck, aber dass ihr wisst, auch wenn ihr eure beste Freundin nochmal anlügt, obwohl ihr gesagt habt, ihr wollt es nicht mehr tun. Besser ist es, wenn ihr einen Tag danach, zwei Tage danach hingeht und sagt, hör zu, ich habe dich vorgestern wieder angelogen. Tut mir voll leid, es ist einfach passiert. Besser so, als sich dann zu denken, ach egal, jetzt zieh ich es halt mit und dann bekommt sie es vielleicht irgendwie anders raus. Oder ihr seid wieder an dem Punkt, an dem ihr davor schon wart, ihr habt eh schon gelogen. Dann ist es nicht mehr so schwer, weitere Lügen zu erfinden. So, ja, ihr seht, ich bin tief in diesem Thema drin.
Ja, aber gut, das hilft sagen, bestimmt auch den ein oder anderen Menschen da draußen.
Ich hoffe, weil das ist der Grund, warum wir uns hier in diesem Podcast auch so öffnen, warum wir hier so ehrlich sind.
Ja.
Damit ihr auch seht, Mann, ja, wir sind auch nicht perfekt, mein Gott.
Fast, aber nicht ganz.
Nein, wir haben auch unsere Probleme, wir haben auch unsere Päckchen zu tragen. Und das hat, glaube ich, jeder Mensch auf dieser Welt. Man sieht es den meisten nicht an, aber ich glaube, es ist auch wichtig, in so einer Situation, in der wir sind, offen über solche Themen zu sprechen.
Ja, finde ich auch schön, dass du da so mittlerweile offen mit sein kannst. Toll. Super,
danke dir. Es gibt aber auch Situationen, die offensichtlich nicht okay für Elena sind. Zum Beispiel, wenn ihre beste Freundin sie anlügt. Als sie einmal bei Wo ist sie, dass Madeline auf dem Weg in eine Bar ist, fragt Elena sie per Nachricht, wohin sie gehe. Sie liege zu Hause im Bett, antwortet ihre Freundin und Elena ist geschockt, dass man ihr so ins Gesicht lügt. Damals will sie diese Situation nicht hinterfragen, heute findet sie rückblickend Worte dafür. Es gab irgendwann zwei Madelines für Elena. Einmal ihre beste Freundin, mit der sie lacht und von der sie sich verstanden fühlt, wie von keiner anderen. Und dann die andere, unsichere Madeline, die sich vergleicht und sich vor anderen verstellt, die Elena auch dafür anlügt. Trotzdem hat sie sich damals immer für ihre beste Freundin entschieden, ihr vertraut und den Grund für ihr Verhalten auch bei sich selbst gesucht. Jedes Mal, wenn Madeline ihr erzählt, dass sie neidisch auf sie ist oder Elena merkt, dass sie sie angelogen hat und stattdessen mit den Mädels aus der Uni unterwegs war, fühlt sie sich schuldig. Vielleicht vermittelt Elena ihrer besten Freundin den Eindruck, nicht genug zu sein und gleichzeitig keine anderen Freunde haben zu dürfen. Das würde zumindest teilweise erklären, warum sich Madeline so verhält. Elena versucht deswegen umso mehr, ihre Freundin in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und sagt ihr mehr als einmal, dass sie kein Problem hat, wenn Madeline mit den Unimädels befreundet ist. Aber trotz ihrer Bemühungen wird die Freundschaft immer schwerer, ihre besondere Verbindung schwächer und das Warum wird in Elenas Kopf immer lauter. Und ich glaube, dazu kann man einmal kurz sagen, Elena, es ist nicht deine Schuld. Also ich glaube, es gibt Freundschaften, in denen man sich vielleicht nicht so traut, offen zu sein. Aber ich sag ehrlich, das ganze Verhalten
sitzt einfach tiefer.
Ja.
So, das liegt bei ihr in ihrer Persönlichkeit.
Genau, ich glaube, Madeline ist einfach unsicher. Sie lügt. Sie lügt nicht nur dich an, sie lügt generell. Das kommt in der Geschichte ja auch noch. Da kannst du nichts dafür. Und es ist trotzdem, finde ich, ganz stark von Elena, sich hinzusetzen und zu überlegen, ob sie vielleicht das Problem sein kann, ist krass, wenn jemand anderes einen Fehler macht, bei sich selbst zu überlegen, okay, habe ich aber irgendwas dazu beigesteuert. Finde ich schon sehr stark. Und dann auch auf sie zuzugehen und ihr mal so zu sagen, hey, hör zu, du darfst gerne mit dem befreundet sein, ich habe damit kein Problem.
Mhm.
Einfach, um ihr zu helfen, nicht mehr zu lügen quasi. Mhm. Finde ich ganz, ganz stark. Aber ich glaube, du solltest da keine Schuld auf dich nehmen. Ich hoffe, dass du das heute auch eingesehen hast. weil es ist nicht deine Schuld. Gleichzeitig geht sie selbst durch eine schwere Phase. Es gibt Probleme in der eigenen Familie. Zu dieser Zeit wünscht sie sich sehr die Unterstützung von Madeline. Aber ihre Freundin spricht nur darüber, wie schlecht es ihr selbst gehe, weil sie gerade kurz vor der Trennung von ihrem Freund stehe. Und egal wie schlecht es Elena in diesem Moment auch selbst geht, stellt sie ihre Gefühle hinten an und unterstützt ihre beste Freundin. Aber die Situation zu Hause bestimmt Elenas Alltag immer stärker und sie pausiert deswegen nach Ende des dritten Semesters das Studium. Während von Madeline anfangs noch kommt, dass die Uni ohne ihre Freundin nicht mehr dieselbe sei und dass sie jetzt auch aufhören wolle zu studieren, kommt in den Wochen danach immer weniger. Die Freundinnen sehen sich nicht mehr und schreiben auch weniger als sonst. Manchmal werden Nachrichten ganz ignoriert. Gleichzeitig sieht Elena Stories von Madelines gemeinsamen Urlaub mit den Unimädels. Sie weint in dieser Zeit viel, weil sie nicht versteht, was mit dieser Freundschaft passiert. Aber sie hat kaum Zeit, darüber nachzudenken, weil sie sich so um ihre eigene Familie sorgt und versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Trotzdem glaubt Elena zu diesem Zeitpunkt noch, ihre beste Freundin zu kennen. Doch das ändert sich mit nur einer Nachricht. Einige Wochen später bekommt Elena eine DM von einem fremden Mann auf Instagram. DM übrigens ist eine Nachricht auf Instagram, ne? Für alle, die es vielleicht direct nicht message. Gehört haben. Genau, Direct Message. Alter, nice. Sie weiß nicht, woher er weiß, dass sie mit Madeline befreundet ist, aber sie ist zu neugierig, um nicht wissen zu wollen, warum er ihr schreibt. Als er ihr sagt, dass Madeline und er schon seit längerem in Kontakt sind, verteidigt sie sie zuerst und glaubt ihm nicht. Ihre Freundin hat schließlich einen Partner. Elena schreibt Madeline sofort, erzählt von diesem komischen Typ und diese reagiert genervt. Sie kenne ihn nicht und Elena solle ihn doch bitte einfach blockieren. Aber sie macht es nicht, weil sie zu gespannt ist, was der Mann ihr zu sagen hat und vielleicht auch, weil sie nach all diesen komischen Situationen doch schon kleine Zweifel an Madeline hat. Der Mann schickt ihr daraufhin Screenshots vom Chat mit Madeline und als sie ihm immer noch nicht glauben will, auch Sprachmemos ihrer Freundin, auf denen sie ihre Stimme eindeutig erkennen kann. Mit jeder Nachricht, die ihr der Mann schickt, erfährt Elena mehr von einer Geschichte, die sie bis heute nicht verstehen kann. Von einer Madeline, die sie so nicht kennt. Scheinbar hat ihre beste Freundin diesem Mann monatelang ein komplett erfundenes Leben vorgespielt. Sie hat Fotos geschickt, die nicht von ihr waren und die Elena auf Pinterest findet und Hobbys erfunden, die Elenas ähneln. Madeline hat dem Mann von ihrem Tennisturnier und Spielen erzählt, kurz nachdem Elena ihrer Freundin das Gleiche gesagt hatte. Also ne, er gibt quasi Dinge weiter, die Elena Madeline erzählt hat, gibt Madeline für ihre eigenen Dinge aus.
Krass.
Elena erzählt uns außerdem, dass Madeline Fotos bearbeitet und blaue Flecken hinzugefügt hat, um den Eindruck zu erwecken, sie sei in der Vergangenheit schlecht behandelt worden. Stück für Stück deckt das Mädchen die neue Identität ihrer Freundin mit Hilfe des Mannes auf. Hast du schon mal irgendwas in die Richtung gemacht? Hast du schon mal jemand gespielt, der du gar nicht bist, irgendwie gelogen in so einer Situation?
Also aus Spaß auf jeden Fall, so im Club zum Beispiel, das zähle ich jetzt aber einfach mal nicht dazu. Boah, ich muss mal überlegen, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe mal schon mal im Podcast erzählt, dass ich in der Grundschule erzählt habe, dass ich einen großen Bruder habe zum Beispiel.
Das ist
so random, so kleine, also okay, ist eigentlich keine so kleine Sache.
Ja, da warst du noch sehr jung.
Ja, dass meine Eltern den verstoßen haben, ey, die Armen. Aber jetzt so richtig, ich meine, sie ist ja schon 22. Ich würde sagen, in den letzten Jahren, an die ich mich noch richtig aktiv erinnere, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, nicht. Ja. Du?
Ich würde auch sagen, ich habe viele Probleme, aber das ist keins davon. Oder ich hatte.
Ja.
Ey, inzwischen, ich habe nicht mehr so viele Probleme.
Ja.
Ich hatte früher viele Probleme, aber dass ich so richtig neue Identitäten erfunden habe oder so.
Das Ding ist halt, ich habe meinen Ex-Partner gehabt, habe dann relativ schnell Jeremy kennengelernt. Heißt, ich habe da jetzt auch niemanden so über Chat kennengelernt, auch was Freunde angeht. Ich habe jetzt schon lange meine engsten Freunde um mich herum. Also bei mir kam jetzt auch niemand so in mein Leben. Kann.
Vielleicht war das bei mir auch so.
Ja. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht getan.
Ja.
Also nur mal so nebenbei.
Auch. Sie kann nicht verstehen, warum man sowas macht, wieso ihre Freundin das Bedürfnis hat, jemand anders sein zu wollen. Ist, glaube ich, auch ein ganz großes Ding, will ich noch ganz kurz sagen, dass wenn man psychisch stabil ist, psychisch gesund ist, dass man viel nicht nachvollziehen kann, war bei Livia und mir auch ein ganz großes Problem, dass Livia zu mir gesagt hat, Romina, Digga, du bist eine erwachsene Frau, du hast, also du weißt doch, was du tust, warum tust du solche Sachen dann immer wieder? Und das ist ganz, ganz schwer zu erklären, weil man es auch sich selbst vielleicht schwer erklären kann und vor allem jemand, der es nicht nachvollziehen kann. Wenn ich mit Menschen bin, ich kenne ein paar, die ähnliche Probleme hatten wie ich, wenn ich mit denen drüber rede, die sind so, ja, ich check's.
Ich würde aber auch sagen, dass ich dann durch dich und durch die ganzen Situationen da ein besseres Gefühl für bekommen habe. Ja. Also ich kann in der Situation, verstehe ich, warum sie so ist einfach, weil genau. sie so wenig Aufmerksamkeit vielleicht ja. bekommen hat, dass sie die Aufmerksamkeit bei jemand anderem sucht, indem sie sagt, sie wurde verletzt, dass der sagt, oh Gott, du Arme, und das gibt ihr halt dieses Gefühl von, jemand sorgt sich um mich oder so. Also ja. ich kann es schon mittlerweile auch besser nachvollziehen auf ja, jeden Fall. Ja,
das ist jetzt halt auch wirklich, also das ist überschneidet, aber das ist ziemlich gut so ähnlich, oh Mann, wie formuliere ich das richtig? Es ist ziemlich ähnlich zu den Problemen, die ich halt damals hatte.
Ja.
Weil es bei mir auch so ganz, ganz großes Problem mit Aufmerksamkeit, das ist so der große Hintergrund dieser Sachen und deshalb, genau, ist das jetzt
ja, grad, deswegen kann ich es doch mittlerweile ja. ganz gut verstehen.
Und damals habe ich eben auch zu Livia gesagt, hör zu, du musst mich gar nicht verstehen können, du musst mich nicht nachvollziehen können, du musst mich einfach nur akzeptieren, wie ich bin. Und das war nämlich auch, was meine Therapeutin mir damals geraten hat, weil ich hatte große Angst davor, mit Livia zu sprechen. Ich hatte große Angst davor, mich vor Livia zu setzen und ihr zu sagen, ey, hör zu, ich habe ein Problem, ich lüge immer wieder, ich habe das Problem. Weil ich eben Angst hatte, sie könnte mich nicht verstehen oder wird mich dann vielleicht, wird sie sagen, oh Gott, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und meine Therapeutin hat dann aber gesagt, was magst du an Livia so gerne? Warum ist sie denn deine beste Freundin? Dann habe ich so aufgezählt, habe so gesagt, so, sie war immer für mich da, sie wird mich immer verstehen, dies, das. Dann hat meine Therapeutin gesagt, wenn Livia genau die Freundin ist, für die du sie hältst, dann wird sie dich akzeptieren, auch wenn du dich vor sie setzt und sagst, du hast psychische Probleme. Und wenn sie dann einen Rückzieher macht und sagt, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann ist sie einfach nicht die Freundin, für die du sie hältst. Und das hat mir in dem Moment so viel Kraft gegeben, dass ich wirklich in dieses Gespräch bin und wusste, entweder sie wird sagen, okay, ich verstehe dich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich akzeptiere dich, weil du meine beste Freundin bist und wir werden gemeinsam daran arbeiten, wir finden eine Lösung. Oder sie wird sagen, boah, nee, krass. Aber dann weiß ich auch, okay, dann war sie gar nicht die Freundin, für die ich sie gehalten habe. Und natürlich
sind wir hier
gemeinsam, weil sie genau die Freundin ist, für die ich sie gehalten habe.
Also auch ganz kurz dazu, ich fand es auch am Anfang echt voll schwer, es nachzuvollziehen. Aber ich fand es halt dann voll gut, dass du auch mit mir immer zum Beispiel über deine Therapiesitzungen gesprochen hast, weil ich dich dann auch immer besser verstehen konnte. Also ich konnte dann eher verstehen, warum du in der Situation so gehandelt hast oder so. Und das hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass du mich jetzt einfach gnadenlos eiskalt anlügst, sondern dass es nicht an mir liegt, sondern dass es halt einfach dein Problem ist. Und das konnte ich dann auch besser verstehen. Also es hat mir auch geholfen, wenn du da mit mir drüber gesprochen hast, so das so dann doch zu verstehen, also nicht nur zu akzeptieren.
Ja. Sie möchte ihr aber die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Nachdem Elena die erste Nachricht bekommen hat, konfrontiert sie ihre beste Freundin, die weiter bei ihrer Version bleibt. Elena soll den Typen blockieren. Sie kenne ihn nicht, wiederholt Madeline. Aber dann sagt sie auch, dass es ein Freund ihres Ex-Freundes sei, von dem sie sich gerade getrennt habe. Elena möchte ihr so gerne glauben, aber sie kann nicht. Besonders nicht, als ihr der Mann auf Instagram Screenshots eines Chats mit Madeline schickt, in dem sie ihm sagt, dass er Elena in Ruhe lassen soll, sich nicht einmischen soll. Als sie diese Nachricht sieht, realisiert sie endlich, dass Madeline ein Spiel spielt. Mehr als ein halbes Jahr soll das Ganze schon gehen, erzählt der Mann ihr daraufhin. Sie hätten geschrieben, telefoniert, aber sich nie gesehen. Elena ist einfach nur geschockt. Sie weiß nicht, wohin mit sich und ihren Fragen. Wer ist ihre beste Freundin eigentlich? Sie fragt sich, wie sie sich so sehr in ihr täuschen konnte. Wut und Trauer sind die einzigen Emotionen, die sie fühlt. Elena versteht nicht, warum ihre Freundin nicht einfach mit ihr geredet hat. Sie wäre für sie da gewesen, egal was passiert. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Situation, weil generell muss man ja sagen, die Situation betrifft Elena gar nicht.
Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es für Madeline sehr peinlich war.
Ja.
So ging es mir nämlich auch immer, dass wenn so Lügen aufgedeckt wurden, es war mir einfach nur bodenlos peinlich.
Ja.
Weil sie wahrscheinlich, also ich gehe nicht davon aus, dass sie in Therapie ist, dass sie das reflektiert hat, sage ich jetzt einfach mal. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie selbst nicht ganz weiß, warum sie sich so verhält.
Ja.
Und dann drauf angesprochen zu werden und zu wissen, boah, meine Freundin weiß, dass ich da so Sachen erfinde, dass ich Bilder bearbeite.
Ja.
Ist ihr, glaube ich, einfach peinlich. Deshalb, ich kann mir vorstellen, dass für Elena das Schlimmste einfach ist, sich zu fragen, warum hat sie es mir nicht gesagt? Das war ja auch bei dir oft so ein Punkt, dass du gesagt hast, du bist nicht sauer auf mich, du bist einfach nur enttäuscht.
Ja.
Einfach enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, mit dir drüber zu reden. So,
ich dachte dann auch,
mit wem dann?
Es war dann schon auch so, dass ich mir selber auch so Gedanken gemacht habe, ob es an mir liegt. Ich dachte dann so, vertraut sie mir nicht? Sagt sie mir deswegen vielleicht Sachen nicht oder lügt mich an, obwohl so du mir eigentlich immer vertrauen konntest und so, aber das ist schon so ein Ding, dass man sich dann wahrscheinlich auch selber die Gedanken darüber macht, dass es, warum, also warum ist es bei mir so oder warum traut sie sich nicht, mir das zu sagen? Gibt es irgendwas, was sie an mir auszusetzen hat oder so?
Genau, es war eben das Problem, dass ich eigentlich dieses Problem mit den Lügen in einem Thema hatte.
Ja.
Bei allen anderen halt nicht. Und das war so Livias Problem, weil ich so mit allem so ehrlich zu ihr war. So, ich habe ihr alles erzählt und dann gab es dieses eine Thema, worüber ich immer gelogen habe. Mein ganzes Leben lang habe ich darüber gelogen. So. Und nicht nur Livia, sondern alle darüber angelogen. Mhm. Und das ist so, es war halt schwer für Livia dann in dem Moment, ne? Weil du so gesagt hast, so, du erzählst mir alles, warum nicht das?
Ja.
Aber das hatte halt ganz viel mit diesem Aufmerksamkeitsproblem zu tun. Deshalb, ja, kompliziert, Leute, kompliziert. Aber ich glaube, ihr bekommt nach und nach vielleicht einen immer besseren Einblick, wenn wir da jetzt öfter vielleicht drüber reden. Wieder konfrontiert sie Madeleine mit den Beweisen, mit ihrer neuen Identität, mit den Sprachnachrichten. Jetzt kann sie nicht mehr bestreiten, gelogen zu haben. Elena sagt ihr auch, dass sie ihr alles erzählen könne, dass sie sich Sorgen um sie macht und einfach nur verstehen wolle, warum sie das macht. Aber Madeleine blockt ab und kündigt die Freundschaft mit wenigen kurzen Nachrichten. Seit Elena nicht mehr an der Uni sei, habe sie ihr Leben besser im Griff und fühle sich besser. Die Freundschaft sei vorbei, schreibt sie, es ist das Letzte, was Elena von ihr hört. Die Zeit nach dem Kontaktabbruch fühlt sich für das Mädchen unwirklich an, wie ein großer Liebeskummer um eine Beziehung, mit der sie einfach nicht abschließen kann. Da sind noch so viele offene Fragen und zu wenige Erklärungen, die Sinn ergeben, damit Elena ihren Frieden findet. Ein halbes Jahr danach probiert sie es nochmal und schreibt eine lange Nachricht an Madeleine, in der sie darum bittet, mit ihr zu reden. Sie ist da, wenn Madeleine Probleme haben sollte, schreibt Elena, und sie könne diese gemeinsam lösen. Elena entschuldigt sich auch in der Nachricht dafür, wenn sie ihre Freundin eingeengt haben sollte und schreibt ihr, dass sie ein wundervoller Mensch ist. Bis heute hat Madeleine nicht auf die Nachricht reagiert. Erst ein Jahr später hat sie sie überhaupt erst gelesen. Und bis heute, 2 Jahre nach dem Kontaktabbruch, ist die Frage nach dem Warum immer noch präsent in Elenas Kopf. Sie studiert inzwischen wieder an der gleichen Uni wie Madeleine. Lange hatte sie Angst gehabt, sie wiederzusehen. Sie wüsste nicht, was sie machen würde. Weinen, Madeleine anschreien, sie umarmen. Elena ist inzwischen nicht mehr wegen der ganzen Lügen wütend. Sie ist einfach nur noch traurig, weil sie nicht weiß, ob sie selbst einen Fehler gemacht oder ob die Person, die sie für ihre beste Freundin gehalten hat, nie wirklich existiert hat. Wenn sie auf Instagram geht, sieht sie jetzt, dass Madeleine neue Freundinnen gefunden hat. Es sind die Mädels, über die sie früher gelästert hat. Elena schaut sich danach manchmal auch nochmal ihre gemeinsamen alten Bilder an und liest Nachrichten von ihrer ehemaligen besten Freundin, aber die Fragen in ihrem Kopf bleiben. Immer wenn sie Madeleine vermisst und sich wünscht, dass alles wieder so wird wie früher, sagt sich Elena, dass sie einen Wert hat, dass sie es nicht verdient hat, so von einer angeblichen Freundin behandelt zu werden. Es hilft an manchen Tagen, an anderen aber auch weniger. Und trotz allem, was passiert ist, glaubt Elena nicht, dass Madeleine ihr am Anfang ihrer Freundschaft etwas vorgemacht hat. Dafür war ihre Verbindung einfach zu authentisch und zu schön. An der Stelle fügen wir auch nochmal einen ganz kleinen Hinweis ein. Den pathologischen Lügner, also einen krankhaften Lügner, gibt es in der Psychologie nämlich nicht als eigene Krankheit. Krankhaftes Lügen gilt vielmehr als ein Symptom, das auf tiefere psychische Störungen oder Persönlichkeitsprobleme hinweist.
Mhm. Ja, genau. Krass. Also schade natürlich, dass es so auseinandergegangen ist. Aber ich denke, wenn Madeleine sich verändert hätte, zum Beispiel Therapie gehabt hätte oder an sich gearbeitet hätte, hätte sie sich bestimmt nochmal bei Elena gemeldet.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Elena hat ja berichtet, dass sie bis heute wirklich unsicher ist, nicht weiß, was sie falsch gemacht hat. Und ich hoffe, dass du vielleicht jetzt auch durch unsere Erfahrungen so ein bisschen mehr verstehen konntest. Ich bin mir auf jeden Fall zu 100% sicher, du kannst nichts dafür. Egal wie du dich verhalten hättest, hättest du nichts an diesem Freundschaftsaus ändern können. Sie hat vielleicht einfach wirklich von dieser Mädelsgruppe, vielleicht hat sie die Mädelsgruppe als einfach cool erachtet. Irgendwas an dieser Gruppe findet sie cool und bekommt mehr Bestätigung, wenn sie mit denen ist.
Mhm.
Und wollte dann unbedingt mit denen sein, hat dich so ein bisschen beiseite liegen lassen. So, auch, dass sie dir viel nachgemacht hat, dass sie sich dir so sehr angepasst hat, zeigt ja, dass sie dich am Anfang einfach cool fand. Sie wollte einfach so sein wie du. Und ich sag dir ehrlich, da kann es einfach sein, sie hat die Aufmerksamkeit gewollt, hat dann diese andere Freundesgruppe gesehen, wollte dann deren Aufmerksamkeit, kann genauso eine oberflächliche, also was heißt genauso, eure Freundschaft war nicht oberflächlich, das will ich hiermit nicht sagen, du hast ja auch gesagt, war eine sehr innige, sehr schöne Freundschaft, deshalb umso trauriger, dass sie zu Ende ging. Aber ja.
Tatsächlich habe ich das schon oft bei so Menschen mitbekommen, die da nie dran gearbeitet haben, dass sie einfach auch schnell Freunde wechseln.
Mhm.
Also das ist sehr oft passiert, dass man nicht lange, also keine langjährigen Freundschaften hat, weil in langjährigen Freundschaften muss man ehrlich miteinander sein. Da muss man auch mal so die Hosen runterlassen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, so wirklich sowas Jahrelanges aufzubauen. Und ich kenne auch den ein oder anderen Mensch, der damit Probleme hat und eben nicht daran gearbeitet hat und der auch viele Freunde verloren hat oder immer wieder neue Freunde hat. Ich sehe dann auf Instagram, okay, der chillt schon wieder mit dem und dem und wieder jemand Neues und so. Also ich glaube einfach, dass es wirklich für so Personen auch schwierig ist, aufrichtige Freundschaften langjährig zu führen.
Genau. Ja, vielleicht sieht Madeline diese Folge ja auch.
Ja.
Und wir haben sie vielleicht motiviert. Wir wollen dir natürlich keine psychische Störung irgendwie aufreden. Also dafür sind wir keine Therapeuten. Das ist nicht unsere Aufgabe und das würden wir auch nicht machen. Aber ich glaube einfach, dass viele Verhaltensweisen, Verhaltensmuster einfach auf ein geringes Selbstwertgefühl zurückgehen, weil ich das einfach gut nachvollziehen kann. Und vielleicht haben wir hier den einen oder anderen vielleicht motiviert, sich selbst auch Hilfe zu holen. Elena macht dir auf jeden Fall keinen Kopf.
Danke, dass du deine Geschichte oder eure Geschichte mit uns geteilt hast.
Genau, schade, dass die Freundschaft geendet hat, aber du hast recht, du bist mehr wert, du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden. Und ich sag, wenn Madeline ihre Fehler einsieht, wenn sie wirklich wächst, dann wird sie sich wieder bei dir melden. Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung, dann gehst du deinen Weg auch ohne sie und wirst neue Freunde finden, die dich nicht anlügen, die gut zu dir sind, die dir das geben, was du erwartest und auch zurückgibst.
Ganz genau. Trotzdem alles Gute an beide von euch.
Jupp.
Ja, interessant. Also ich fand es echt interessant.
Ich fand es auch eine, also wirklich sehr interessante Geschichte, weil ich einfach sehr relaten konnte gestern schon beim Lesen.
Mhm.
Hab mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
Mhm.
Vielen Dank für die Geschichte. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart. Falls ihr auch irgendeine coole Freundschaftsgeschichte habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann könnt ihr die gerne an tnt@dasding.de senden. Ihr müsst da erstmal auch nur Stichpunkte, die reichen für den Anfang, hinschicken, was ihr erlebt habt in eurer Freundschaft. Das kann auch mal eine glückliche Geschichte sein. Wir hatten noch nie so eine richtig, richtig, richtig glückliche Geschichte oder krass, also eine positive. Sie sind meistens ziemlich negativ, was auch cool ist, weil wir beide lieben es, deep zu reden.
Es ist spannend auf jeden
Aber
Fall.
Aber genau, falls ihr irgendwas habt, schickt es gerne dahin und bei, also wenn die Geschichte in Frage kommt, für unseren Podcast, dann wird sich unsere Redaktion oder unsere Autorin bei euch melden.
Ganz genau. Folgt uns außerdem natürlich auf allen Plattformen, auf Sounds, auf YouTube, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. TNT ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sind Annika Binger, Linda Fricke, Timo Klump und Wiener Nying. Unsere Autorin ist Chiara Dombeck, Schnitt von Oliver Kirschig, Aufnahmeleitung Natascha Schultheis, Sounddesign Max Dingeldein und das Cover ist von Anna Glimm. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Leute, bis nächsten Donnerstag.